Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach dem wahrscheinlich vorerst letzten großen Preis von Frankreich. Es war ein Rennen, das zumindest Charles Leclerc wohl eher nicht in guter Erinnerung behalten wird. Anders als Max Verstappen, der vor den beiden Mercedes seinen 7. Saisonsieg holen konnte. Wir wollen die Geschehnisse von Le Castellet noch ein bisschen Revue passieren lassen, aber auch unsere Diskussion zu Gewinnern und Verlierern der ersten Saisonhälfte aus der vergangenen Woche noch ein wenig fortführen. Und der große Preis von Ungarn steht ja auch schon vor der Tür. Deshalb wollen wir keine Zeit verlieren. Ich bin Sophie Affeld und den ganzen Spaß hier mitmachen tut wie üblich Kevin Scheuren. Hi Kevin.
Hallo Sophie.
Und wir freuen uns heute auch über ein kleines Podcast. Comeback kann man fast schon sagen, nach ein paar Monaten Abwesenheit. Und zwar vom stellvertretenden Chefredakteur des Motorsport Network Germany, Stefan Ehlnis, gemeint. Schön, dass du auch wieder dabei bist.
Dankeschön, freut mich ebenfalls. Hallo allerseits.
Ja, Stefan, dieses Rennen Le Castellet, normalerweise hätte ich gesagt, das spektakulärste am Frankreich Grand Prix bleiben die Trophäen, aber selbst die Gorilla-Trophäe gab es nicht an diesem Wochenende.
Ist das enttäuschend? Also wirklich, diese hässliche Lenovo-Sponsorentrophäe, liebe Lenovo-Menschen, wenn ihr zuhört, lasst den Scheiß sein. Ja, macht doch mal was Vernünftiges, macht doch mal, was soll das überhaupt sein? Was soll das da darstellen? Also ich bin enttäuscht, wirklich. Und dass sie dann nicht noch, weißt du, wie in Silverstone, dann gibt man halt die Traditionstrophäe noch im Hintergrund, weißt du? Und ich habe mich so gefreut, diese Trophäen wieder zu sehen. Das war die größte Enttäuschung des ganzen Sonntags.
Ja, so. Gehe ich mit, fast zumindest, aber kommt schon daran auf jeden Fall. Ja, enttäuschend muss man sagen, vielleicht auch ein bisschen das Rennen, Stefan, dann komme ich zurück zu der Frage, weil sollte die Strecke tatsächlich ab dem nächsten Jahr erstmal aus dem Kalender verschwinden, fand ich, war es zum Abschied irgendwie so ein Grand Prix, der dem Ruf der Strecke so ein bisschen gerecht wurde, oder?
Naja, vielleicht hätte man vor 20 Jahren auch gesagt, das ist ein ganz okay, ganz passables Rennen gewesen. Es ist ja durchaus einiges auch passiert. Aber Le Castellet hat für mich halt immer dieses Grundproblem. Erstens das Image und zweitens, es ist halt primär eine Teststrecke. Ne? Auf der Teststrecke soll halt im Prinzip nichts kaputt gehen. Deswegen hat man auch endlos lange Auslaufzonen. Deswegen auch diese bunten Linien, die Autos verzögern sollen, weil halt betuchte Herrschaften, Gentleman-Driver da unterwegs sein sollen. Und die sollen halt ihre teuren, sündhaft teuren Autos möglichst nicht kaputt machen. Und der Grundfehler ist dann halt, dass man glaubt, auf einer Strecke, die eigentlich gut ist, aber die halt als Teststrecke konzipiert ist, dass man da gute Rennen sieht. Ich meine, das Phänomen sehen wir tatsächlich ja auch für Jahr in Barcelona. Da wird ja auch auf und runter getestet, aber die Rennen sind halt dort meistens eher nicht so besonders toll. Und da muss man sich halt, glaube ich, mal von dem Gedanken verabschieden, dass Le Castellet ein guter Rennplatz ist. Zum Testen super, Wetter passt, alles prima, alles spitze. Aber in der Konstellation ohne Kiesbetten, das ist halt leider schade. Und ich finde auch immer wieder, das ist auch das, was man von den Fahrern hört und was auch viele, viele Hobbyracer, die ja inzwischen online unterwegs sein können, bei diversen Games auch sagen, also fahrerisch ist diese Strecke toll, ne? Weil die hat einen schönen Flow, da kann man gut fahren, das ist ein prima Layout. Aber halt diese Auslaufzonen machen es dann doch wieder auch kaputt. Also ja, ich stehe auch auf Kriegsfuß mit Le Castellet. Ich finde die Strecke im Prinzip gut, aber in der jetzigen Form, glaube ich, ist es einfach ein Auslaufmodell. Und wäre der Vertrag nicht mehr da ab nächstem Jahr, wäre ich auch nicht sehr traurig, weil ich einfach glaube, es gibt andere Orte, da ist das Gesamtpaket stimmiger.
Ja, Kevin, jetzt muss man sagen, für uns neutrale Zuschauer, die sich einen spannenden WM-Kampf wünschen, war es auch ergebnistechnisch ein eher unglückliches Wochenende. Es war jetzt das dritte Mal in dieser Saison, dass Charles Leclerc in Führung liegend ausscheidet, während Max Verstappen auf der anderen Seite den Sieg nach Hause fährt. Dieses Mal war allerdings ein eigener Fehler schuld, auch wenn unter anderem auch Nico Rosberg das bei Sky eigentlich fast gar nicht so richtig glauben konnte. Und ich habe so das Gefühl, bei den Fans von Ferrari wird sein verzweifelter Schrei am Funk wahrscheinlich immer noch in den Ohren klingeln, auch heute am Montag, wo wir diese Folge aufnehmen. Ich habe auch nochmal in euer gemeinsames Watchalong reingeschaut, das ihr ja erstmals am Sonntag gemacht habt auf dem YouTube-Kanal von formel1.de und hatte so den Eindruck, dass du es auch nicht so richtig fassen konntest, was du da gesehen hast.
Nein, es war furchtbar. Es war genau das, was nicht hätte passieren dürfen, ist passiert, nämlich, dass vor der Sommerpause noch ein Nuller für Charles Leclerc dasteht, während es eigentlich klar ist, dass Max Verstappen zurzeit nur Max Verstappen schlagen kann. Ich finde das beeindruckend, mit welcher Nervenstärke, mit welcher Ruhe Max Verstappen diese Rennen absolviert. Das war für mich eine blitzsaubere Leistung von ihm und Charles Leclerc war mega unterwegs. Und das ist das, was mich so ärgert. Der Ferrari war schneller, der Ferrari war besser, Charles Leclerc war richtig gut, der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, der hat dem Druck von Max Verstappen standgehalten und da macht er sowas. Und das im Grunde genommen in einer Situation, wo er keinen Druck hat. Und ey, das sind so Sachen, und da muss ich leider in sein eigenes Horn blasen, wenn du solche Fehler machst, dann wird es schwer, Weltmeister zu werden. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn du solche Fehler machst, dann hast du es auch nicht verdient, Weltmeister zu werden. Weil das sind einfach dann zu viele. Und ja, man kann darüber diskutieren. Ne? Er hat den einzigen wirklichen richtigen Fehler, hat er vielleicht in Imola gemacht. Ansonsten hat der Motor mal nachgegeben oder so. Aber das kommt ja alles zusammen. Das Gesamtpaket ist ja entscheidend. Und jetzt am Sonntag war er es und den Schrei, den hatte ich dann. Innerlich hatte ich ihn auf den Lippen. Ich war auch ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hat einfach nicht passieren dürfen.
Ja, war auch selbst sehr frustriert, weil der Schaden eigentlich auch gar nicht so groß schien am Anfang und er eigentlich auch weiterfahren wollte. Das scheiterte dann allerdings daran, dass er den Rückwärtsgang nicht reinkriegt, auf jeden Fall auch nicht aus diesem Reifenstapel rauskam. Das führte dann ja auch zu diesem Funkspruch zum Pedal, den man gehört hat dann im Fernsehen auch, der dann erstmal für ein bisschen Verwirrung gesorgt hatte, was denn die Schuldfrage angeht. Ist natürlich in doppelter Hinsicht schade gewesen, weil dieser Crash natürlich auch uns ZuschauerInnen ein großes Spannungselement auch genommen hat, denn ja, der Kampf um den Sieg hätte ja durchaus noch mal ein bisschen aufbrennen können dann im Laufe dieses Rennens. Stefan, dein Kollege Norman Fischer hat auf Twitter geschrieben, dass ihn der Moment so ein bisschen an Hockenheim 2018 erinnert hat, nur dass damals dann natürlich Sebastian Vettel in der Hauptrolle war, nicht Charles Leclerc. Ging dir das jetzt ähnlich an diesem Sonntag?
Ja, ich glaube, Hockenheim 2018 ist vor allem in der Rückbetrachtung nochmal in einem ganz anderen Licht dann gestanden, weil man halt gewusst hat, okay, ab dem Moment ist dann gekippt, aber eher so aus dem späteren Verlauf der Saison, als man dann gesagt hat, so, wir müssen mal gucken, wo ist die Saison eigentlich aus dem Ruder gelaufen. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil, wie gesagt, der Kevin hat es gerade auch gesagt, der Ferrari ist grundsätzlich schnell, das Auto ist gut. Wenn Leclerc keinen Fehler macht und das Ferrari-Team auch einigermaßen auf Zack ist, dann kommt da ein gutes Ergebnis bei raus. Es sind noch 10 Rennen. Der Rückstand ist nicht so groß. Also ja, wir reden von 63 Punkten aktuell, aber da ist noch einiges drin. Lass mal den Verstappen einmal ausfallen oder irgendwas passieren, ne? Und der Leclerc gewinnt, dann ist es schon fast nur noch die Hälfte. Und tatsächlich glaube ich schon, dass da noch was zu machen ist. Also ganz abschreiben würde ich die Saison nicht. Allerdings kommt natürlich jetzt dieser Nuller zu einem extrem blöden Zeitpunkt. Das, wie es der Kevin sagt, wäre jetzt gerade wichtig gewesen, dass man da als Ferrari jetzt nochmal zeigt vor der Sommerpause, hey, wir sind noch da, dass man da vielleicht Red Bull einfach nochmal ein paar Punkte wegnimmt, nochmal vor den Bug schießt. Und dann passieren halt solche Sachen, das ist halt dann extrem bitter. Und wenn man die erste Saisonphase so ein bisschen Revue passieren lässt, dann kommt man halt einfach auf den Punkt, Ferrari wirkt nicht wie ein WM-Team, Ferrari wirkt wie ein Hühnerhaufen. Und das ist halt nicht gut, ne? Also wenn du halt im Rennen jedes Mal diskutieren musst, Strategie, ja, nein, vielleicht, Plan A, B, C, D, E, F, G, was es auch immer dann gerade sein soll, und Stop-and-Go-Strafe und der Fahrer muss dich korrigieren, das wirkt halt alles nicht so souverän. Also ich habe immer den Eindruck, die sind irgendwie grundsätzlich schon der Ansicht, das Auto passt, und das ist ja auch so, dass die Techniker mitspielt, endlich mal bei Ferrari, aber dass sie es dann einfach nicht umgesetzt kriegen, das, glaube ich, langsam setzt diese Erkenntnis auch im Team ein, und das, denke ich, trägt nur weiter dazu bei, dass weiter solche nervösen Sachen passieren, weil man jetzt halt noch genauer hinschaut und weil der Druck natürlich umso größer wird, weil sie halt wissen, jede verlorene Chance bedeutet, es muss umso besser gemacht werden. Und besser als das, was Ferrari gerade abliefert, sind sie halt momentan nicht. Das muss man halt auch einfach mal so frei heraus sagen.
Was ich auch verrückt finde, ist, bei diesen ganzen Plänen, die immer dann so in Boxenfunk bekannt gegeben werden, denke ich mir dann, okay, nach ein paar Runden kommt schon Plan B, vor ein paar Runden kam Plan E, und da muss es ja alles dazwischen noch geben. Ja, das muss ja für die Fahrer auch unglaublich verwirrend sein teilweise, bei diesen ganzen Plänen, und das hat man halt bei den anderen Teams so, finde ich, nicht. Ich finde, bei Red Bull, bei Mercedes, da hast du dann so gesehen klare Ansagen halt auch mal. Ich meine, klar, auch da wird man gesagt, so Plan A und Plan B. Aber bei Ferrari ist es ja jedes Mal so. Und jedes Mal fragt man sich dann ja auch, was ist es denn dann gewesen? So, das würde man ja auch gerne mal wissen. Aber das muss, ich finde, dieses ganze Konstrukt, und da blicke ich einfach nicht durch, da hat Mercedes halt einen einzigen Strategievorsteher wie James Fowles oder Hanna Schmitz bei Red Bull. Und bei Ferrari ist es halt gefühlt, darf da jeder mal seinen Finger in die Brühe halten und dann hofft man am Ende, dass da keiner vorher den Finger irgendwo anders stecken hat und die Brühe scheiße schmeckt. So, also das ist halt, ja, also ist jetzt vielleicht sehr, sehr ekelhaftes Bild, aber so ist es halt. Ne? Viele Köche verderben den Brei und eigentlich können Italiener gut kochen, nur irgendwie in der Formel 1 nicht.
Ja, das ist der gute Punkt. Man blickt nicht so richtig durch. Das tun sie selber ja auch nicht. Und das beginnt aber meiner Meinung nach halt einfach von oben, weil auch meiner Meinung nach Mattia Binotto keine souveräne Figur abgibt. Der ist technischer Leiter, der ist irgendwo als Teamchef auch aktiv. Das ist eine Doppelrolle, die funktioniert so nicht. Und jetzt sehen wir seit Jahren, dass es so nicht funktioniert, dass er den Laden nicht im Griff hat. Es erstaunt mich Woche für Woche, wie geduldig die italienische Presse ist, wie geduldig auch Ferrari ist. Weil jetzt kommt es drauf an, jetzt müsste es passen. Die Ausreden von wegen, ja, wir sind ein junges Team, wir müssen jetzt langsam mal wieder irgendwie in WM-Form kommen. Nein, gar nicht. Die müssen jetzt schon da sein. Die müssen nicht dahin kommen, sondern jetzt gilt's. Kein anderes Top-Team, kein anderes Team in der Formel 1 konnte sich so gewissenhaft vorbereiten auf 2022 wie Ferrari. Und jetzt stehen sie da und das kann halt irgendwo nicht sein, muss ich sagen. Und dieses ganze Geschwafel von wegen, wir müssen als Team noch zusammenwachsen und so, ja, die hatten Umstrukturierungen, das stimmt schon alles. Aber wenn ein Team, das seit 70 Jahren dabei ist, wissen muss, wie es geht, ja, dann ist es doch bitteschön Ferrari. Also dieses Wissen, dieses Know-how von gewonnenen Titeln, von Dominanzen, wie mit Michael Schumacher damals, das muss doch irgendwo im Unternehmen da sein. Und wenn es das nicht ist, dann spricht es nicht für Ferrari oder auch nicht für Ferrari. Und dann muss man einfach zu dem Schluss kommen, Da muss was passieren in der Struktur, weil wie du sagst, Kevin, man hat jedes Wochenende aufs Neue den Eindruck, sind sie mal gut im Training, ja, wie vergeigen es denn dieses Mal? Und tatsächlich, man wird nicht enttäuscht. Ne? Das ist der Running Gag irgendwo in diesem Jahr tatsächlich, dass bei Ferrari immer irgendwo was schief geht. Oder nimm das Beispiel Carlos Sainz, der hatte ein Sahnewochenende eigentlich in Le Castellet. Aber dann kommt der Motorwechsel und schwuppdiwupp sieht die Situation wieder ganz anders aus. Also ja, das sind halt alles so Sachen, die nicht passen.
Genau, aber auch bei Carlos Sainz diese Boxenfunk schon wieder. Ne? Also dann wird er mitten im Überholmanöver reingerufen, dass er noch bitte an die Box kommen soll. Auch da gibt es keinen klaren Plan, was man jetzt machen will mit ihm. Entweder ist man mutig und lässt ihn durchfahren auf dem gelben Reifen, aufs Risiko hin, dass der Reifen um die Ohren fliegt. Okay, das mag sein. Aber dann holt man ihn rein. Dann verballert man den Boxenstopp. Also das war ja schon der erste Boxenstopp, der verballert wurde. Ey, das ist, das macht mich rasend. Das macht mich echt rasend, weil ich wünsche mir Ferrari einfach da oben. Das ist einfach so. Ne?
Da gehören die auch hin.
Ja, ja. Und ich möchte auch diesen roten Renner gerne mal wieder als Weltmeister sehen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Und jeder, der, also ne, dieser Spruch von, was glaube ich, Sebastian Vettel, so jeder ist Ferrari-Fan, auch wenn er sagt, er ist kein Ferrari-Fan. Und das ist halt einfach so. Die willst du oben sehen. Und jedes Jahr kommt irgendwas dazwischen. Und ja, ich wollte diese Binotto-Kiste nicht aufmachen, weil ich ja denke, das ist halt so eine Dose an Würmern, die ich immer wieder auspacke. Aber wir müssen sie auspacken.
Recht.
Ja, ich meine, wie stehst du dazu? Ich meine, im Endeffekt, das ist ja wie, wir kennen es ja aus dem Fußball. Ja, also da hast du halt auch, irgendwann muss der Trainer dann mal gehen, wenn du denkst, ja, okay, es geht so nicht mehr weiter. Und offensichtlich ist er kein Christian Streich, den du wirklich jahrelang in einem Verein lassen kannst, sondern, ja, was weiß ich, ein Bruno Labbadia, der vielleicht einen ganz schönen Klamottenstil hat, aber nur kurzzeitig für irgendeinen Erfolg sorgt.
Ja, letztendlich muss man ja auch sagen, sie warten jetzt seit 15 Jahren auf diesen Titel. Und auch diese Ausrede, ja, sie müssen sich jetzt erst wieder im Titelkampf zurechtfinden, ja, irgendwie ist sie da. Andererseits muss man sagen, ist ja auch nicht so, als hätten sie jetzt seit 15 Jahren nicht mehr um den Titel mitgekämpft. Also irgendwann, ja, Stefan hat es eben auch schon gesagt, ja, irgendwann muss man da auch mal angekommen sein. Und dann wächst natürlich auch der Druck auf Mattia Binotto immer weiter. Und ja, auch an diesem Wochenende muss man wieder sagen, Carlos Sainz wurde ja zum Fahrer des Tages gewählt. Einer von euch hat es eben schon gesagt, er hat auch wirklich ein Sahnewochenende an sich hingelegt für das Team. Ja, also Team des Tages würde ich Ferrari jetzt nicht zwingend wählen, weil ja, eben Kevin, sorry, du hattest es ja auch schon erläutert, auch mit dem Funk und wieder der Entscheidung da, Sainz nochmal reinzuholen. Natürlich auch der Unsafe Release ist was in dem Moment eigentlich nicht passieren sollte. So eine 5-Sekunden-Strafe hilft dann natürlich auch nicht. Also ja, da ist auf jeden Fall wieder mal Verbesserungsbedarf. Trotzdem muss man sagen, Carlos Sainz hat auch selbst gesagt, Max Verstappen war nach dem Ausfall dann von Charles Leclerc eigentlich unantastbar, war gewohnt, stabil und souverän unterwegs, hat mal wieder keine Fehler gemacht. Und ja, Stefan, sich mal interessieren würde, Max Verstappen hat genau wie Charles Leclerc in den vergangenen Wochen auch immer mal wieder angedeutet, wie sehr er denn das Racing und auch die Duelle zwischen den beiden genießt. Kannst du dir vorstellen, dass er es vielleicht auch so ein bisschen schade findet, dass diese Duelle doch des Öfteren jetzt aufgrund der vielen Fehler von der anderen Seite nicht ausgefahren werden können? Oder nimmt er das dann doch mit Kusshand an, wie man es erwarten würde im Kampf um den Titel?
Naja, also mit Blick auf die Tabelle, glaube ich, ist ihm das völlig recht so. Dann fährt er halt einen langweiligen Sonntag, das ist ihm völlig in Ordnung. Ne? Dann hat er einfach nicht sehr viel zu tun und bringt das Rennen einfach zu Ende und gewinnt. Das, glaube ich, ist auf der Seite gut. Aber der Verstappen ist genauso Racer wie der Leclerc und dem hat es tierisch gestunken, dass er da in Spielberg dreimal überholt wurde und dann auch das Rennen noch verloren hat zum Beispiel. Und dann gibt es ja nichts Besseres, als beim nächsten Rennen den Spieß umzudrehen zum Beispiel. Genau, das war der Plan von Red Bull. Deswegen glaube ich, dass es den Verstappen auch sehr gewurmt hat, dass er das nicht zeigen konnte, sondern dass ihm der Sieg quasi so ein bisschen in den Schoß fällt. Das ist immer für Rennfahrer, so bilde ich mir ein, das von außen zu beurteilen, so eine blöde Situation psychologisch. Ne? Eigentlich will man sich freuen, weil man hat ein Rennen gewonnen. Andererseits ist es dir halt irgendwie so passiert, weil der andere halt ein Problem gehabt hat. Und dann kannst du es nicht dir so richtig ans Revers heften und sagen, ich habe den großen Preis von Frankreich gewonnen. Weil eigentlich, naja, zu dem Zeitpunkt warst du halt nur Zweiter auf der Rennstrecke, ne? Oder virtuell Zweiter zumindest im Rennen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das den Rennfahrer beschäftigt, dass das ein Verstappen beschäftigt, dass das Leclerc beschäftigt, wenn es mal dieses Duell nicht so gibt. Weil jetzt hat man halt einfach mal die Situation, dass es mal einen engen Fight gibt. Und ich glaube, das ist alles, wofür diese Jungs antreten. Ne? Die wollen Rennen fahren, die wollen natürlich im Idealfall vorne weg und dominieren, aber die sind seit Kindertagen im Kart unterwegs und da geht es in der 1-zu-1-Situation zur Sache. Damit sind die groß geworden, das lieben sie, das diskutieren die nach dem Rennen. Da sieht man immer wieder die Gesten, wie sie mit den Händen zeigen, ich war innen, du warst außen, da haben wir so und so gemacht. Und darüber reden die, das haben die im Kopf, die wollen es einfach ausfechten. Und ja, wenn es dann halt so zu Ende geht, ich glaube, der Verstappen hatte schon spannendere Rennen, ne? Und ich glaube, die Befriedigung ist hinterher größer, wenn er das Überholmanöver setzt in der Zielkurve, als wenn er einfach nur vorbeifährt, weil der andere steht in Kurve 11.
Ja, nochmal zur Übersicht. In der Fahrerwertung liegt Max Verstappen jetzt 63 Punkte vor Charles Leclerc und in der Konstrukteurs-WM hat Red Bull jetzt sogar schon 82 Punkte Vorsprung auf Ferrari. Ja, an dieser Stelle wollen wir mal eine erste kurze Pause einlegen, hier bei Start und Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de, bevor wir uns dann gleich im zweiten Take auch nochmal mit dem Rest des Feldes auseinandersetzen. Bleibt dran.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Willkommen zurück bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir beschäftigen uns noch für eine kurze Weile weiter mit dem großen Preis von Frankreich. Und es war ein Wochenende, auf das auch Mercedes-Fans mit Spannung geblickt haben. Auch befeuert durch eigene Aussagen von Mercedes, muss man sagen, die ja sehr optimistisch schienen, vielleicht auch einen weiteren großen Schritt machen zu können. Vielleicht sogar in Richtung Rennsieg. Damit ist nichts geworden, aber es war dennoch das beste Saisonergebnis mit einem Doppelpodium. Lewis Hamilton kam bei seinem 300. Rennen auf Platz 2 ins Ziel. George Russell, ja, der hat sich über längere Zeit noch im Kampf um Platz 3 mit Sergio Perez geliefert, den er dann am Ende aber für sich entscheiden konnte. Auch Stefan, weil er am Ende von dem verschlafenen Restart von Sergio Perez nach dem Virtual Safety Car kurz vor Schluss profitieren konnte. Was war da los?
Ich finde diese virtuellen Safety-Car-Phasen nicht gut, fand sie noch nie gut im Sinne davon, dass das halt so ein bisschen schwierig ist für den Fahrer zu handeln, weil es der Fahrer selber im Griff hat dann. Es ist nicht so, dass die Autos alle elektronisch runtergeregelt werden, sondern die Fahrer kriegen die Info, Delta-Zeit einhalten und müssen es dann selber im Cockpit regeln. Das heißt, es öffnet Tür und Tor für solche Geschichten, dass manche halt mal ein bisschen schneller sind, manchmal alle ein bisschen langsamer und so. Und wenn du halt nicht auf den Punkt, diesen Zeitpunkt erwischt, wann diese Phase aufgehoben wird, dann passiert sowas und das lässt halt den Perez extrem blöd aussehen. Weil der Russell im Gegenzug halt, vielleicht aus Glück, vielleicht aus Intuition, man weiß es nicht, genau den richtigen Punkt erwischt hat, um Schwung zu holen, um dann eben vorbeizuziehen. Und das empfinde ich als nicht sehr fair. Natürlich gehört es dazu, natürlich musst du alles irgendwo ausnutzen, jede kleine Chance, die sich dir bietet, Insofern hat der Russell ja nichts falsch gemacht. Nur für mein Empfinden wäre es sinnvoller, man würde wirklich die Abstände einfrieren und auch so dann wieder weiterfahren. Aber das gibt dieses Reglement, so wie es aktuell besteht, halt nicht her. Plus, was mich ein bisschen gestört hat in dem Kontext war, es gab ja da offensichtlich ein Reset, dass dieses System nochmal neu gestartet werden musste. Das heißt, da lief von Seiten der Rennleitung nicht alles glatt. Es gab auch mehrfach die Meldung, virtuelle Safety-Car-Phase endet. Das wird ja eingeblendet auf dem Monitor der Rennleitung. Und alleine das war ja schon mal so ein Signal, das ist irgendwie nicht so ganz gut. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass da halt auch ein bisschen Konfusion entstanden ist, vielleicht bei Red Bull, dass der Perez nochmal nachgefragt hat, wie schaut das jetzt eigentlich aus? Ihr habt doch gesagt, das hört auf, aber es hört nicht auf. Ich habe immer noch das Signal, was ist jetzt da eigentlich los? Also insofern, glaube ich, muss man da schon nochmal mildernde Umstände walten lassen, weil das so, wie es gemacht war, nicht geplant war. Da stand, glaube ich, auch im Raum, die Regeln erfordern eigentlich, dass es so ungefähr, nagelt mich nicht auf die Zahl genau fest, aber so 15 Sekunden dauert nach der Meldung, dass diese virtuelle Safety-Car-Phase endet. Und es hat aber tatsächlich so knapp eine Minute gedauert. Und das ist in meinen Augen halt nicht korrekt, ne? Früher hätte man gesagt, Michael, this is not right. Huh? Und jetzt war es halt ein anderer Fehler bei der Rennleitung, aber es war definitiv ein Fehler, vielleicht technischer Natur, aber so hätte das nicht laufen sollen. Sprich, ja, man kann Perez einen Vorwurf machen, aber irgendwo auch nicht ganz. Und vielleicht noch ein Wort zu Mercedes. Ja, die waren im Qualifying schlechter als erwartet, aber im Rennen waren sie ganz passabel. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass Leclerc vielleicht ohne den Fehler durchgekommen wäre, wenn man bedenkt, dass der Sainz nur aufgrund der Motorenstrafe hinten war, dann sind da vorne mindestens drei Leute und dann fährt Mercedes nicht aufs Podium. Also das Ergebnis mit dem besten Resultat der Saison ist ein bisschen schmeichelhaft, weil eigentlich der Speed nicht gereicht hätte für die Top 3. Aber grundsätzlich hat man gesehen, im Qualifying, da fehlen doch einige Zehntel. Im Renntrim aber, da können die mitfahren. Und insofern, glaube ich, war es doch ein gutes Wochenende für Mercedes. Zwar nicht so gut, wie die eigenen Ansprüche sind, ne? Die hatten sich mehr vorgenommen, das stimmt. Aber im Grundsatz haben sie vieles richtig gemacht. Und ich glaube, wenn Toto Wolff sagt, es geht in die richtige Richtung, das kann man so unterschreiben. Vielleicht sind es keine 7-Meilen-Stiefeln, aber Schritt für Schritt kommen die mit und kommen ran.
Ja, und gerade Lewis Hamilton, muss man sagen, der wirkte sehr, sehr glücklich, Kevin, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein zweiter Platz war. Aber man hat so das Gefühl, der hat diese Challenge diesem Jahr richtig angenommen. Ja, und es war eben sein 300. Grand Prix, das hatte ich ja eben, glaube ich, schon erwähnt. Und Toto Wolff meinte auch, ich meine, es war bei Sky am Wochenende, ja, dass der Lewis, der vielleicht auch noch die 400 voll macht. Gut, das wäre jetzt schon noch ein paar, also deutliche paar Jahre mehr, aber so an sich gerade hat man doch das Gefühl, der hat fast mehr Spaß als je zuvor.
Ja, Stefan und ich haben ja ein Video am Montag veröffentlicht, da haben wir in Elends Extraschicht über diesen 300. Grand Prix gesprochen und da hat Stefan mal ausgerechnet, dass er nur noch 4 Jahre weitermachen müsste für Grand Prix Nummer 400, wenn denn 25 Grand Prix gefahren werden. Also vier Jahre und ein paar zerquetschte. Ich glaube, der mag das gerade total. Ich finde auch, Lewis Hamilton wirkt so nahbar und menschlich wie lange nicht mehr. Und ich glaube, dass diese Saison 2021 mittlerweile echt abgehakt ist, weil da ein Ruck durch ihn gegangen ist. Da hat er letztes Jahr war im Grunde genommen so ein Stück weit das Rosberg-Jahr 2016. Das wollte der unbedingt schaffen. Der hat da auch sehr viel Druck sich selber gemacht, glaube ich auch, diesen Titel zu bekommen. Dann hat es ein bisschen gebraucht zum Durchatmen. Und dann ging es natürlich heute oder diese Saison nicht so gut los für Mercedes, wie er sich das selber erhofft hatte. Und der ist dann auch, klar, wir kennen ihn ja, so ein bisschen Drama gehört halt ein bisschen dazu, ne? In Kanada sagt er, das Ding ist unfahrbar, dann wird er plötzlich da, kommt er aufs Podium und dann ist er total überrascht und alles ist total gut. Das gehört halt so ein bisschen zum Showmanship von Lewis Hamilton dazu. Aber jetzt, als er aus dem Auto gestiegen ist in Le Castellet und dann gemeinsam auch mit George Russell auf dem Podium stand und auch wie er im Green Room sich auf den Boden gelegt hat und erstmal angefangen hat zu lachen und zu grinsen so. Also da ist jemand, der hat noch richtig Bock darauf, sich diese Herausforderungen zu geben. Der hat ja mehrere Möglichkeiten gerade. Der kann jetzt nochmal mit Mercedes was aufbauen. Der kann George Russell aufbauen als sein Nachfolger, ihm seine Tipps geben, um aus ihm vielleicht auch mal einen neuen Lewis Hamilton zu machen, beziehungsweise kein 1:1 Lewis Hamilton, aber einen erfolgreichen Formel-1-Fahrer und er kann gleichzeitig auch seinen Kronprinzen schlagen, ne? Und das ist auch ganz wichtig. Der kann sich natürlich auch nochmal beweisen, dass er mit dem jungen Gemüse noch mitfahren kann und im Gegenteil sogar noch besser ist als dieses junge Gemüse. Und deswegen finde ich, ist Lewis Hamilton gerade in einer Position, die mich unheimlich fasziniert und auch seine Körpersprache, seine ganze Aura gerade ist sehr locker, sehr gelöst und ich glaube, das braucht er auch. Es kommt immer mehr Selbstvertrauen dazu, bei ihm und bei Russell in das Auto. Mercedes macht die richtigen Schritte, also für Lewis Hamilton ist es gerade in der Situation, in der er mal nicht um die WM fährt, die beste Situation, die er haben könnte.
Wenn wir jetzt mal auf unsere deutschen Fahrer schauen, Kevin, 11. Platz für Sebastian Vettel, 15. und damit vorletzter Platz für Mick Schumacher. Lewis Hamilton war sehr happy, auf deutscher Seite gab es auf beiden Seiten nicht so viel Grund zur Freude, muss man sagen.
Nee, tatsächlich nicht. Also Sebastian Vettel erneut enttäuschend im Qualifying. Ich glaube, da kann man getrost den Mantel des Schweigens drüber legen. Das kriegt der Aston Martin noch nicht so hin, wie er sich das selber wünscht. Und im Rennen hat er Pech gehabt. Da hat er die Situation mit Ocon und Tsunoda vor sich gehabt, wo er dann Stroll vorbeilassen musste. Das ist natürlich super bitter gewesen für ihn und dann kam auch nicht mehr wirklich ran. Also DRS-Zug und alles. Dann hat er noch diese komische Situation in der letzten Runde mit seinem Teamkollegen gehabt, wo er ihn gebreaktestet hat vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hat Stroll die Tür so arg zugemacht und gut, unter Teamkollegen macht man das vielleicht so einfach nicht. Ich glaube halt einfach, dass Sebastian Vettel ungefähr einschätzen kann, wo die Saison dieses Jahr hingeht und halt jetzt die Rennen mitnimmt, Erfahrungen sammelt und für sich selber entscheidet, ob er das mit dem Team so weitermachen will. Und wenn er das so weitermachen will, dann zu helfen, dass 2023 ein besseres Auto dasteht. Mehr geht halt nicht. Mal wird es ein Rennen geben, wo es für ihn besser läuft, mal weniger gut. Das war jetzt eins, wo es weniger gut gelaufen ist. Und Mick Schumacher, ja, der hat sich selbst kaputt gemacht, ne? Also am Samstag, du musst halt, also man muss ja mal wirklich sagen, es gibt ja mittlerweile eine sehr gut festgelegte Track-Limit-Regel. Behalte zumindest ein Stück von einem Reifen bitte auf der Strecke. Du hast also die Möglichkeit, also das ist ja das Geile, das Regelwerk gibt es ja mittlerweile hin oder her, dass man abkürzen kann, klug abkürzen kann, dass man halt eine Kurve auch mal schneidet. Kurve 3 war halt perfekt, man hat es ja auch gesehen, es war ja teilweise schwarz am Samstag da auf diesem Curb. Also, Mick Schumacher hätte die Möglichkeit gehabt, den linken Hinterreifen so ein bisschen noch drauf zu halten, dann wäre es eine tolle Runde gewesen für ihn. Immer noch langsamer als Kevin Magnussen, 10-2 in der Qualifying-Wertung für den Dänen. Also da muss man auch mal drüber diskutieren, ob er im Qualifying sich nicht noch ein bisschen verbessern muss, Mick Schumacher. Ja, und im Rennen, diese Kollision mit Zhou Guan Yu, das kommt dann halt auch alles dazu, dann kriegt er kein Update, sprichst du ja gleich wahrscheinlich noch drüber, dann kriegt er keinen neuen Motor, weil Ferrari keinen Motor da mehr dabei hat. Also das ist alles, da kommt alles zusammen für Mick Schumacher. Und ja, wie er immer so schön sagt, wir lernen viel und versuchen es dann nächste Woche in Ungarn direkt besser zu machen.
Ja, neuer Motor, den gibt es dann voraussichtlich entweder in Ungarn oder in Spa. Ich würde sagen, aus Mick Schumachers Sicht kann man eigentlich nur auf Letzteres hoffen, weil ja, Ungarn und Überholen ist ja auch mal so ein bisschen so ein Thema. Die andere schlechte Nachricht für Schumi Junior Fans ist ja gerade auch schon angedeutet, denn anders als gedacht gibt es in Ungarn ja nur für einen Fahrer Updates und ja, da Kevin Magnussen eben mehr Punkte geholt hat, ist der Glückliche dann eben nicht Mick Schumacher. Ja, der leidet jetzt also echt so ein bisschen drunter, dass er in der ersten oder in den ersten Wochen, muss man sagen, dann doch zu viele Fehler gemacht hat und eben nicht mit Kevin Magnussen mithalten konnte. Also von daher eigentlich dann auch eine logische Entscheidung. Stefan, besser als für die Deutschen lief es für die Heimmannschaft, muss man sagen. An dieser Stelle erlaube ich mir mal, Kevin und mich für unseren sehr kreativen Best-of-the-Rest-Tipp von letzter Woche zu loben. Wir hatten nämlich recht mit Alpine. Überraschung. Am Ende wurde es Platz 6 für Fernando Alonso und Platz 8 für Esteban Ocon. Letzterer hätte ohne die 5-Sekunden-Strafe für die Kollision mit Yuki Tsunoda am Start vielleicht noch Platz 7 vor Lando Norris sichern können. Aber man hat McLaren geschlagen, was momentan wahrscheinlich auch ja, mit das primäre Ziel ist. Am Samstag war es allerdings noch andersrum, muss man sagen. Lando Norris war da im Qualifying sozusagen noch der Gewinner mit Platz 5 nach einer sehr starken Runde dann im Q3. Was nimmst du mit, Stefan, aus diesem Wochenende mit Blick auf das Kräfteverhältnis zwischen diesen beiden Teams?
Also ist auch ganz interessant, glaube ich, bei Alpine und bei McLaren, wer ist im Qualifying stark und wer ist im Rennen stark. Es zeigt sich jetzt schon seit Wochen, dass der Alpine im Qualifying grundsolide in die Top 10 fahren kann, wenn alles passt. Vor allem Fernando Alonso beweist das immer wieder. Aber die wahre Stärke von Alpine ist einfach die Renndistanz. Da kriegen das hin, möglichst lange zu fahren, die Strategie perfekt umzusetzen. Und die nehmen McLaren seit, ich glaube, Baku regelmäßig Punkte ab. Also die sind jetzt auch auf Platz 4 vorgerückt in der WM und für Alpine-Verhältnisse ist das schon ein Ausrufezeichen. Für McLaren-Verhältnisse ist das ein Problem. Wenn man antritt und sagt, man will von Jahr zu Jahr Fortschritte machen und dann macht man einen Rückschritt, ist das nicht gut. Aber Alpine, glaube ich, macht derzeit vieles richtig. Man belächelt das Team immer so ein bisschen, weil das Auto ja eher klobig daherkommt mit der riesigen Airbox und so weiter. Aber die haben extrem klug entwickelt, wo andere dann auch immer wieder sagen, wir bringen dann häppchenweise große Pakete, wirklich alle 3, 4, 5 Rennen mal irgendwas. Alpine hat man den Eindruck, die sind kontinuierlich dran, die basteln ständig am Auto. Da kommt mal irgendwie wieder ein kleines Teil und wirklich von Rennen zu Rennen oder fast von Rennen zu Rennen sieht die Kiste anders aus. Mal im Detail angepasst, mal haben sie was Größeres dabei, aber da ist ein Zug dahinter. Also man hat wirklich den Eindruck, die probieren was, die machen was, die tun was und diese Taktik geht bisher auf. Also das beeindruckt mich wirklich und vor allem auch, wie es die Fahrer umsetzen. Der Ocon, ja, das war jetzt ein bisschen Banane, was er da angestellt hat in dem Rennen. Aber ganz grundsätzlich, der Alonso ist einfach eine Bank. Der holt einfach die Sachen raus. Der fährt auch extrem strategisch, extrem taktisch im Rennen, defensiv nach hinten, wenn er die McLaren quasi zusammenstauchen will, dass der Ocon wieder rankommt. Also da merkst du einfach, der ist so clever im Rennauto und hat einfach den Rundumblick, dass der so strategisch da mitdenken kann, wenn er da vorne mitfährt. Das finde ich ist schon aller Ehren wert und das zeigt auch der Alonso, der kennt da alle Schliche, der weiß immer noch, wie es geht. Der kennt dieses Spielchen ganz gut und ist der perfekte Fahrer, glaube ich, für Alpine in dieser Situation. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn die dieses sogenannte Momentum halten können, den positiven Schwung, den sie jetzt da gesammelt haben, dann wird es für McLaren ultra schwierig, trotz des Updates, das sie jetzt da gebracht haben, da diese Form noch zu halten. Also kann mir gut vorstellen, dass der Sommertrend von Alpine anhält und die McLaren weiterhin Punkte abnehmen, zumal, und das ist vielleicht ja auch noch ein weiteres Thema oder ein Thema der Saison im Prinzip, Daniel Ricciardo, der schwächelt dann einfach. Der kommt einfach nicht auf Zug in diesem McLaren, das funktioniert einfach nicht. Und solange Alpine dann 2 Fahrer hat, die halt wirklich in die Top 10 reinfahren, Punkt, es passt. Und der eine McLaren halt immer irgendwo da hinten mitfährt, nur solange wird es halt nichts, dass McLaren den Spieß wieder umdreht. Also ich kann mir gut vorstellen, Alpine, P4, das kann was werden.
Über einen Fahrer möchte ich noch kurz sprechen, wo wir schon beim Thema Heimspiel sind, Kevin. Denn das war es natürlich auch für Pierre Gasly. Nicht nur deswegen hat er sich sicher auf das Wochenende gefreut, denn zusätzlich gab es ja auch noch die Updates, die der AlphaTauri zumindest mit Blick auf die Ergebnisse der letzten Rennen wirklich gut vertragen konnte. Ja, viel profitieren konnte Gasly davon allerdings nicht. Am Ende hat es mal wieder nicht für die Punkte gereicht. Wir sprechen ja gleich auch noch mal weiter über die Verlierer der ersten Jahreshälfte. Aber ich glaube, an dieser Stelle können wir da auch schon mal etwas vorweggreifen, denn auch Pierre Gasly wurde da von den HörerInnen ja wirklich zahlreich genannt und das lässt sich ja leider auch wieder für dieses Wochenende sagen.
Da blutet mein Pierre Gasly-Fanherz ganz doll. Mann.
Bin ich dabei.
Ja, es ist halt schwer für mich. Also Gasly und Norris sind ja so 2 Fahrer, bei denen ich mich schwer tue, das sehr objektiv zu sehen, was passiert. Deswegen so ein bisschen aus meiner emotionalen Sicht macht es mich schon ein bisschen traurig, dass er da diesen Aufschwung aus dem letzten Jahr nicht mitnehmen konnte. Ich glaube, dass tatsächlich bei ihm, und das verstehen, glaube ich, viele gar nicht so sehr, aber Pierre Gasly ist auch unheimlich sensibel. Ich glaube, deswegen kann ich mich mit Norris und Gasly auch so gut identifizieren. Ich glaube schon, dass er sich Hoffnung gemacht hat, dass er bei Red Bull ein Cockpit bekommt nächstes Jahr. Weil im Grunde genommen waren seine Leistungen ja durchaus ansprechend dafür in der vergangenen Saison. Und das lässt natürlich dieses Red Bull-System auch überhaupt nicht fair erscheinen, aus seiner Sicht, dass er sich da den Arsch aufreißt letzte Saison, Ergebnis für Ergebnis einfährt und am Ende kriegt er dafür nichts. Ne? Und ja, dann kommt es halt dazu, dass er mit dem Auto nicht so klarkommt, dass das Auto nicht so das liefert, was er gerne braucht. Das haben auch schon andere erlebt tatsächlich. Da sieht man natürlich vielleicht dann doch, fehlt da ein bisschen Qualität oder auch nicht. Ja, und es ist unheimlich schwer, ihm dann zuzusehen und zuzuhören, wenn er in Frankreich ist und sich so große Hoffnungen macht, da ein tolles Wochenende zu haben. Und bei Yuki Tsunoda hat man ja gesehen, da ist was drin in dem Auto, durchaus. Und er kriegt das nicht hin. Das tut natürlich doppelt und dreifach weh für ihn ganz persönlich und für AlphaTauri auch. Also ich kann nur hoffen, dass er da schnell aus diesem Loch rauskommt und da wieder anknüpfen kann an das, was er letztes Jahr gezeigt hat. Weil dass er ein richtig guter Rennfahrer ist, neben dem, dass er ein guter Typ ist, ich glaube, das hat er bewiesen. Jetzt gilt es halt, auch da wieder ja aufzustehen, Mund abputzen und weitermachen. Aber es ist natürlich total bitter. Ne? Du kommst nach Hause und willst eigentlich nur in die Punkte und denkst auch, du kannst mit dem Update schaffen und dann musst du am Ende sagen, es läuft nicht, ich weiß gar nicht warum. Und das ist, glaube ich, die schlimmste Antwort, die ein Formel-1-Fahrer geben kann. Ich weiß nicht warum.
Ja, Punkte waren dann generell für das Team auch wieder nicht drin. Du hast es angesprochen, Yuki Tsunoda eigentlich ein starkes Qualifying hingelegt, ist im Q3 gewesen. Ja, aber wir hatten ja die Kollision eben mit Esteban Ocon schon angesprochen und auch Yuki Tsunoda musste dann eben später im Rennen sein Auto abstellen. Ja, an dieser Stelle lassen wir das Rennen auf dem Circuit Paul Ricard mal hinter uns und machen nochmal eine kurze Pause, bevor wir uns dann, wie angekündigt, ja nochmal unserer Diskussion von der letzten Woche widmen und die nochmal etwas fortführen. Und auch unsere Tipps für den großen Preis von Ungarn gibt es natürlich noch hier. Bis gleich bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Sophie Affelt, Kevin Scheuren ist wie gewohnt natürlich ebenfalls mit dabei und auch Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany, auf dessen Meinung ich ebenfalls sehr gespannt bin, denn wir haben ja auch euch da draußen aufgerufen, uns eure Auf- und Absteiger der ersten Saisonhälfte mitzuteilen. Das habt ihr auch fleißig getan und über ein paar wollen wir jetzt nochmal gemeinsam diskutieren und starten da mal mit der Gewinnerseite. Da wurde in der Tat, wenn ich mich nicht erzählt habe, Haas am häufigsten genannt. Freut mich natürlich. Ich hatte Haas ja auch selbst nominiert in der vergangenen Woche. Aber muss man auch sagen, im selben Atemzug oder sagen wir Tippvorgang wurde auch ein weiteres Team sehr häufig genannt, unter anderem von Swiss Guy und Porridge Boss. Und bei den beiden Usernamen kann man sich vielleicht schon denken, wer gemeint ist, nämlich Alfa Romeo. Die hatten wir durchaus auch thematisiert in der vergangenen Woche, allerdings in der Kategorie größtes Potenzial in der zweiten Saisonhälfte abzuschmieren. Gut, wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, dieser Prozess hat schon begonnen. Die Schweizer waren nämlich auch ja mit der größte Verlierer, kann man sagen, in Frankreich mit den Positionen 14 und 16 von 16 gewerteten Fahrern. Kevin, ich würde in dem Zug gerne auch nochmal auf die Fahrer konkret schauen, denn vor allem Guanyu Zhou wurde auch erstaunlich häufig von den HörerInnen genannt. Wenn man jetzt so die erste Saisonhälfte Revue passieren lässt, würdest du ihn da auch zu deinen Gewinnern zählen?
Total. Ich war sowieso sehr optimistisch, was ihn anging. Ja, erinnert euch noch vielleicht an meinen wagemutigen Tipp, dass er das Teamduell bei Alfa Romeo gewinnen wird. Aber ich habe ihn auch schon in der Formel 2 gern gesehen. Er war zwar immer so ein bisschen der durchschnittlichere Typ, aber er hat immer so Talent aufblitzen lassen. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass das was war, was auch Alfa Romeo gefallen hat. Und deswegen ist nicht nur wegen des Geldes interessant war, ihn zu holen, sondern weil sie wussten, dass da ein sehr talentierter Rookie kommt. Und ich finde, der hat das gut gemacht. Der hat sich reingefuchst in die Saison und hat dann auch tolle Leistungen gezeigt. Bottas in den Qualis auch geschlagen. Und in den Rennen, in den meisten Fällen, also ich glaube, das, was jetzt in Le Castellet passiert ist, war der erste wirklich grobe Schnitzer diese Saison. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch an was anderes erinnern könnt. Und das ist dann, finde ich, für einen Rookie im 12. Rennen. Also da hat Mazepin das letztes Jahr wesentlich schlechter gemacht.
Ja, da gehe ich doch mit. Stefan, wenn wir auf den anderen Fahrer schauen, Valtteri Bottas, würdest du den auch als Gewinner betrachten, obwohl ja der Wechsel von Mercedes in die Schweiz eigentlich als Rückschritt gesehen werden müsste?
Ja, ich sehe ihn absolut als Gewinner. Also rund um die Testfahrten, noch vor die Saison begonnen hat, habe ich schon auch auf meiner Facebook-Seite da geschrieben, zum Beispiel, dass ich ziemlich sicher bin, dass sich Bottas jetzt als so eine Art Abschiedstournee à la Kimi Räikkönen begibt und so ein bisschen hobbymäßig Formel 1 fährt, ohne großen Drang nach vorne. Und schon die ersten Rennen haben mich da Lügen gestraft quasi, weil ich finde, der Bottas fährt befreit. Da merkst du einfach, wie gut es dem tut, ein neues Umfeld zu haben, ein Umfeld, das auch einfach auf ihn baut. Und was er bei Mercedes nie hatte, war ja die mittelfristige oder sogar langfristige Sicherheit. Nächstes Jahr bist du noch da. Du fährst nicht von Anfang an unter Beobachtung. Und das, glaube ich, merkt man extrem bei Valtteri Bottas. Das ist so ähnlich, wie du es vorhin beschrieben hast, Kevin, bei Lewis Hamilton oder auch bei Michael Schumacher damals bei Mercedes. Diese Gelassenheit, die man auf einmal feststellt, wenn sich ein Fahrer in einer neuen Umgebung, in einer neuen Situation wiederfindet. Ne? Ist ganz anders. Ganz anders als zu Mercedes-Zeiten, wo er immer so ein bisschen, wie soll man sagen, fast eingezwängt war. Bottas hat man das Gefühl. Und jetzt bei Alfa Romeo, da atmet der auf einmal durch, da atmet der auf einmal auf, da blüht der auch auf der Rennstrecke und hat das Auto extrem gut umgesetzt. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie gut ist der Alfa Romeo grundsätzlich? Ne? Was kann dieses Auto? Ist der Bottas jetzt so besonders gut oder ist der Alfa Romeo so besonders gut? Ist beides nur Durchschnitt? Das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, glaube ich. Aber von außen beobachtet hat man das Gefühl, der tut sich einfach um Welten leichter und macht sich da jetzt nochmal einen ganz anderen Namen als bisher, habe ich den Eindruck. Bisher war er halt immer verschrien als der Wingman von Hamilton, ne? Und im Zweifelsfall knickt er halt dann doch ein. Und jetzt bei Alfa Romeo als Teamleader, da macht er so eine gute Figur. Die letzten Rennen waren nicht mehr ganz so souverän, das stimmt schon. Aber ganz grundsätzlich ist für mich definitiv Valtteri Bottas eine der positiven Überraschungen der Frühphase in diesem Jahr, weil einfach damit habe ich nicht gerechnet. Das hat mich total überrascht. Ich habe mir eher gedacht, ja, der nimmt das jetzt halt noch so mit, bisschen Formel 1 fahren, ne? Aber nee, der ist da wirklich zur Stelle und hält da gut rein. War ja anfangs des Jahres, darf man auch nicht vergessen, oftmals Best of the Rest. Im Qualifying erinnere mich da, dass er da teilweise Sechster und so war. Das war also schon aller Ehren wert. Und genau das ist ja das Ding, was du reißen musst als kleines Team. Du musst zu Saisonbeginn in die Punkte fahren, zur Stelle sein, wenn andere vielleicht straucheln. Siehe Red Bull, siehe Ferrari, die hatten alle Probleme. Und auch der Haas hätte zur Stelle sein können. Aber der Alfa Romeo war es und meistens war es Bottas.
Ja, das ist die einzige Frage, was heißt die einzige, aber eine der großen Fragen bei Alfa Romeo bleibt natürlich weiterhin die Zuverlässigkeit. Jetzt auch in Frankreich hat man ja wieder gesehen, Guan Yu Zhou, der ein Motorenproblem hatte und das Rennen dann eben beenden musste. Diesen Fakt nutze ich jetzt einfach mal galant zur Überleitung, um die Beiträge von Felix und Simon mit reinzubringen. Die haben es nämlich auf Instagram ganz kurz und knapp zusammengefasst, Kevin, und gesagt, Gewinner sind trotzdem alle Teams mit Ferrari-Motor, Verlierer alle Teams mit Mercedes-Motor. Ist das für dich auch so einfach zu sagen?
Das kann man so sehen, finde ich schon. Weil die Leistungssteigerung bei den Ferrari-Kundenteams, die ist ja eindeutig. Also, dass Alfa Romeo und Haas so, da profitiert haben, dass der Ferrari-Motor in diesem Jahr so leistungsstark ist, das steht ja außer Frage. Und die Mercedes-Teams haben gerade zu Saisonbeginn echt ihre liebe Mühe gehabt, die Leistung irgendwie auf die Strecke zu bekommen. Und das hat sich ja komplett durchgezogen, ne? Also Aston, McLaren, Williams und Mercedes selber haben schon ordentlich Probleme gehabt. Ich glaube, das gleicht sich jetzt mehr und mehr aus. Also ich glaube, das, was zu Saisonbeginn da war, da hatte Alfa Romeo Vorteile durch das Gewicht. Da hatte Haas hatte ein bisschen Hype, muss man sagen. Ich glaube, dass da nicht zwingend wirklich mehr krasse Leistung drin war, sondern die hatten Hype und einen extrem guten Kevin Magnussen. Mick Schumacher hat sich ja wirklich entwickelt in der Saison. Und bei den Mercedes-Teams, da lief halt überhaupt nicht viel zusammen. Ne? McLaren, die am Anfang der Saison Probleme mit der Bremsbelüftung hatten, aber eben auch Probleme damit, dieses neue Auto so zu verstehen. Die Fahrer, die Bremse nicht ganz unter Kontrolle hatten und eben ja dieser Topspeed, der dann doch gefehlt hat. Und bei Aston Martin, gut, da liegt das ja alles auf der Hand. Und bei Williams, die sind mit anderen Sachen beschäftigt. Also ich finde, das ist eine total valide Meinung.
Apropos Ferrari-Motor, auch das Werksteam haben viele als Gewinner gesehen, aus offensichtlichen Gründen. Auch die haben ja einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Auch Charles Leclerc wurde als großer Gewinner noch gezählt. Stefan, glaubst du, dass sich auch Charles Leclerc aktuell, oder sagen wir vielleicht mal in ein paar Tagen, vielleicht in der Sommerpause, wenn so diese ganzen Ereignisse ein paar Stunden oder Tage her sind, dass er sich dann noch selbst als Sieger sieht, trotz der vielen Vorfälle im ersten Halbjahr?
Nee, glaube ich nicht, weil er ist einer derjenigen, die das Glas immer halb leer sehen, glaube ich, und nicht halb voll. Und er hat ja schon jetzt ausgerechnet nach Le Castellet, wie viele Punkte ihm am Ende auf den WM-Titel fehlen könnten, wenn er das jetzt alles aufrechnet. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass der sich selbst quasi nochmal virtuell geißelt für das, was da alles passiert ist, für seine Schnitzer, die er so gemacht hat und für das, was Ferrari da an Mist gebaut hat. Also ja, Ferrari ist insofern ein Gewinner, zum Beispiel, weil sie halt verstanden haben, endlich mal eine Regeländerung so hinzukriegen, so umzusetzen, dass das Auto wirklich was kann. War nicht immer so in der Vergangenheit, ne? Zumindest in den jüngeren Jahren haben sie das oft nicht geschafft, 2014 zum Beispiel. Und Leclerc, muss ich sagen, weiß ich nicht, der fährt eigentlich wie immer, der fährt grundsolide, der holt das raus, was drin ist. Das ist in vielen Fällen dieses Jahr die Pole Position. Das ist in vielen Fällen dieses Jahr eine vordere Platzierung im Rennen, manchmal der Sieg. Aber er macht halt auch Fehler. Und wenn es so plakative Fehler sind wie jetzt in Frankreich, weiß ich nicht. Das hat er auch in der Vergangenheit halt schon gemacht, ne? Und natürlich, nie kommt ein Fahrer oder in den seltensten Fällen kommt ein Fahrer ohne irgendeinen Bock durch die Saison. Das ist schon so. Aber man hat schon den Eindruck, dass der Leclerc einer ist, der hin und wieder mal zu so einem Ding neigt. Der Hamilton im Gegensatz zum Beispiel, wenn der in Hochform ist, dem passiert sowas nicht. Der schmeißt nicht einfach so ein Auto weg. Das sind wirklich die ganz seltenen Momente, wo sowas mal passiert und dann geht es quasi um nichts. Dann ist es ein freies Training oder mal ein Qualifying und er holt es wieder raus. Aber so wirklich den Sieg wegzuschmeißen, das ist nochmal eine andere Dimension. Und ich habe den Eindruck, er fährt wirklich an seinen Sonnenscheintagen extra außergewöhnlich gut. Ja, da gibt es nichts, was ihn aufhalten kann, wenn er eins ist mit der Maschine und die Maschine ist gut, die passt zu ihm. Aber an anderen Tagen, da klemmt es dann halt manchmal. Und deswegen sehe ich ihn für mich nicht als den Überflieger oder den positiv Überraschenden der ersten Saisonhälfte. Aber insgesamt ist es natürlich grundsätzlich das Konstrukt Ferrari, Leclerc erfreulich, dass sie tatsächlich so nach vorne gekommen sind. Auf der anderen Seite haben wir vorhin schon mal gesagt, es war auch zu erwarten, es musste erwartet werden, dass es für Ferrari so nach vorne geht, weil die hatten wirklich ja nichts zu verlieren. Die hatten nur was zu gewinnen nach den letzten 2 Jahren. Die haben so viel rein investiert in dieses Jahr. Alles andere als das, was wir aktuell sehen, nämlich dass sie vorne mitfahren, wäre eine grandiose Enttäuschung gewesen.
Ein anderer Name, Kelvin, der noch relativ häufig gefallen ist, ist Alex Albon. Wir hatten ja vor der Saison auch schon mal drüber gesprochen, ob er vielleicht so ein bisschen so eine Art Pierre Gasly-Comeback schafft, ja, nachdem er sein Cockpit bei Red Bull ja auch verloren hat. Gut, jetzt muss man sagen, der Williams ist zwar der schlechteste Autostand jetzt in diesem Jahr, würdest du es trotzdem mit Blick auf seine Leistung als gelungenes Comeback bislang werten? Ist er auch einer der Sieger zur Halbzeit?
Total. Also ich halte eh viel von Alex Albon. Auch wieder so ein Fahrer, den ich total sympathisch finde, Familienmensch. Auch ein Typ, der über den Tellerrand hinaus denken kann. Und das imponiert mir immer sehr, wenn ich ihn reden höre. Und ich glaube, dass der auch mit seiner ganzen Art und Weise ein sehr zuvorkommender junger Mann, wie man das sagt, ne? Ich hasse das eigentlich, wenn Leute das sagen, aber es ist einfach, es stimmt ja auch, dass der einfach sehr gut zu Williams passt. Und für ihn kann man sich eigentlich nur wünschen, dass man die Bande zu Red Bull endgültig mal trennt, damit er sich da nochmal so ein eigenes Standing aufbauen kann. Vielleicht auch ein 100% Williams-Fahrer werden kann, um auch in diese Williams-Dynastie, die es ja auch immer noch ist, einzutauchen. Und ja, also die Leistung geben es her. Ich finde, er zeigt wirklich beachtliche Leistungen mit dem Auto. Klar, das ein oder andere Problem ist da leider auch immer drin, aber ich denke, er muss sich da nicht verstecken, hat seinen Teamkollegen ja locker im Griff, aber das hätten wir wahrscheinlich alle gefühlt und deswegen ist die Rückkehr von Alex Albon bislang, finde ich, mehr als gelungen.
Stefan, zum Abschluss noch ein Name für dieses Take, den ich, glaube ich, nur einmal gelesen hatte, was mich ein bisschen überrascht, weil es für mich doch eigentlich ein recht offensichtlicher Kandidat ist. Ich rede von Kevin Magnussen. Was ist da deine Meinung zu?
Ich glaube auch, dass der tatsächlich eine Überraschung ist. Also wenn man so kurzfristig berufen wird, so nach dem Motto, wie die Jungfrau zum Kinde kommt, das ist schon beeindruckend, dass er sich darauf eingelassen hat erstmal. Also das muss man ihm, glaube ich, hoch anrechnen, dass er ohne nennenswerte Vorbereitung gesagt hat, okay, ich bin da nächste Woche beim Test und steigt dann ein und fährt dem Schumacher um die Ohren. Ich glaube, so war es ja wirklich, ne? Und dann glaube ich, dass er sich hat auch tragen lassen von dieser Euphorie. Die Erfolge waren sofort da. Erstes Rennen, gleich Punkte und der hat das Team regelrecht mitgerissen dann auch, glaube ich. Das war schon ein sehr großer Faktor dabei, dass Haas so gut funktioniert in diesem Jahr, wie Haas funktioniert. Weil ich glaube, entscheidend kommt es tatsächlich darauf an, was der Fahrer auch umsetzt, wie das Stimmungsbild im Team auch ist. Wir sehen es ja bei Ferrari, das ist das krasse Gegenteil. Ne? Wenn es jedes Wochenende knirscht, da ist das Selbstvertrauen auch nicht so unbedingt da und dann kommt eine Stolperfalle zur nächsten. Und bei Haas hat man zumindest in den ersten paar Rennen das Gefühl gehabt, die lassen sich wirklich tragen von dem Wissen, es funktioniert mal was. Es funktioniert mal was gescheit, so wie man es sich vorstellt, vielleicht sogar mehr, als man sich erwartet hatte. Und da hat, glaube ich, Kevin Magnussen einen extrem großen Anteil dran. Und ich sage es jetzt mal salopp und sehr platt, er ist halt auch kein Stinkstiefel, ne? So wie der Kollege, der im vergangenen Jahr neben Schumacher gefahren ist, sondern er ist halt einer, der tatsächlich auch mit einer positiven Grundstimmung daherkommt. Das ist einer, der lächelt, das ist einer, der einfach auch ein freundliches Wesen hat, einfach einer, der auch eine freundliche Art hat im Umgang. Und ich glaube, das merkt man einfach auch, dass der da perfekt reinpasst in dieses Team. Das ist auch keiner, der Gift spritzt gegen Mick Schumacher oder gegen andere Fahrer, sondern nee, der kann hart sein, das wissen wir, kennen wir aus der Vergangenheit. Nächste Woche ist Ungarn, da hat er ja eine Szene gehabt mit Nico Hülkenberg. Aber ganz grundsätzlich ist das einer, der versteht seine Arbeit und der macht sie einfach gut. Dass er so gut einschlägt in Verbindung mit Haas, hatte ich nicht erwartet tatsächlich. Ich hatte gedacht, dass er sich vielleicht schwerer tut, damit den Umstieg zu meistern auf diese neue Generation von Autos, nachdem er ja wirklich lange raus war aus der Formel 1, ein komplettes Jahr. Aber so wie er sich gibt, muss ich sagen, bin ich ein heimlicher Magnussen-Fan geworden, weil der setzt einfach die Sache perfekt um. Bleibt dabei ruhig, bleibt bodenständig, ohne jetzt irgendwie in die eine oder andere Form ins Extreme zu rutschen. Also extrem patzig nicht oder extrem überfreundlich ist er auch nicht. Der fährt seinen Stiefel, so wie man ihn kennt. Also eigentlich kann man nur sagen, der macht die Aufgabe, die er gekriegt hat, perfekt.
Ja, und allein die Rückkehr in die Formel 1 für ihn wahrscheinlich auch schon ein Gewinn, weil freiwillig ist er ja damals nicht gegangen. Ja, auch noch genannt wurden Fernando Alonso und Alpine im Allgemeinen, George Russell und Yuki Tsunoda. Wir können jetzt natürlich nicht jede Nominierung leider durchgehen. Ich würde mit diesem Namen jetzt trotzdem mal d'accord gehen. Kevin, Stefan, wenn es von euch jemand anders sieht, möge er es jetzt sagen oder für immer schweigen. Aber ich glaube, das geht klar. Auch Max Verstappen natürlich viel genannt. Ja, den haben wir aber auch in der vergangenen Woche, ich meine sogar zum Sieger gekürt. Also ja, das ist wahrscheinlich auch relativ offensichtlich.
Es
ja,
ist auch damit immer, ich finde, also ne, das ist mir auch aufgefallen im Feedback von dem, was wir bekommen haben. Wir müssen ja davon ausgehen, wer ist der Gewinner von dem her, was da als Paket steht. Ja, und Max Verstappen, dass Max Verstappen natürlich ganz natürlich ein Gewinner ist, ist ja klar. Nur die meisten haben ja schon auch damit gerechnet, dass Red Bull wieder da vorne mitfährt. Ja, also ich denke, deswegen gibt es halt viele Fahrer, wir haben es ja auch bei den Verlierern gehabt mit Lewis Hamilton. Das ist doch ganz klar. Die Leute dachten, Mercedes fährt um den Titel mit. Hamilton tut das nicht. Dann ist Hamilton mit der größte Verlierer. So, ich denke, das muss man immer so ein bisschen in Relation sehen. Aber ich finde, das haben wir jetzt nochmal ganz gut gemacht. Vielen Dank auch an euch alle für das Feedback.
Absolut. Und ein bisschen mehr Feedback haben wir ja noch gesammelt, nämlich auch zu den Gewinnern. Und dem wollen wir uns dann gleich im letzten Take auch nochmal widmen.
Zu den Verlierern.
Verlierern, Entschuldigung, ja, noch mehr Gewinner. Nee, irgendwann ist auch mal gut mit Gewinnern. Kann ja nicht nur Gewinner geben, hast natürlich recht. Vielen Dank. Genau, nochmal eine kurze Pause vorher. Holt euch vielleicht nochmal ein Eis bei dem Wetter oder was anderes Kühles aus dem Gefrier- oder Kühlschrank und dann hören wir uns hier in ein paar Momenten nochmal wieder bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ein letztes Mal zurück für heute bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir wollen nochmal auf ein paar Verlierer der ersten Saisonhälfte schauen. Das klingt jetzt erstmal nach viel Negativität, aber man kann es natürlich auch so sehen, dass das eben auch die Teams und Fahrer sind, die in der zweiten Saisonhälfte noch am meisten für positive Überraschungen sorgen können. Ja, häufig genannt als die größten Verlierer wurden natürlich auch wieder Mercedes und Lewis Hamilton, die wir ja auch schon als Verlierer tituliert hatten, auch in der vergangenen Woche. Da wart ihr euch also mit uns einig. Dasselbe gilt auch für Aston Martin und Sebastian Vettel. Allerdings die häufigste Nominierung, ja, die ging an Daniel Ricciardo, Kevin, den wir, glaube ich, gar nicht so explizit angesprochen haben in der vergangenen Woche, aber die Gründe dafür dürften auf der Hand liegen, denke ich.
Ja, absolut. Also Daniel Ricciardo erneut sehr enttäuschend bei McLaren, kommt überhaupt nicht in Tritt, obwohl man jetzt sagen muss, in Frankreich war es ein bisschen besser. Also das muss man auch, finde ich, immer mit erwähnen, dass so kleine Schritte wie in Frankreich dann auch vielleicht im Verlauf große Schritte werden können. Also er hat gut mitgehalten mit Lando Norris, es war auch eine solide Teamleistung. Ja, wir fragen uns halt alle mal, warum. Also so ein Rennfahrer, der Sebastian Vettel geschlagen hat, der sich mit Max Verstappen gemessen hat und da ja auch nicht unerfolgreich war, auch wenn er da am Ende den Kürzeren gezogen hat, seitdem der zu Renault gegangen ist, hat man das Gefühl, das hat alles so einen Weg genommen, so einen unwürdigen Weg eigentlich für ihn. Hochtalentiert, richtig guter Rennfahrer, richtig cooler Typ und eigentlich müsste man auch denken, mit McLaren, das passt wie Arsch auf Eimer mit dem neuen McLaren. Bei Ron Dennis hätte er sicherlich keinen Erfolg gehabt, aber mit diesem neuen McLaren mit Brown, Seidel und auch Norris als Teamkollege, ist eigentlich so der Perfect Storm, aber es ist nur noch ein kleines Windchen mittlerweile.
Jetzt haben wir im vorherigen Take ja schon drüber gesprochen, dass Ferrari von vielen als Gewinner gesehen wird, ja, die ja auch McLaren deutlich abgehängt haben, muss man sagen. Carlos Sainz, ja auch ehemaliger McLaren-Fahrer, der letztes Jahr doch viele sehr positiv dann nochmal überrascht hat. Stefan, viele unserer HörerInnen haben ihn allerdings jetzt von der Ferrari-Siegerseite mal ausgeklammert und ihn auf die Verliererseite geschoben. Gehst du damit?
Würde ich nicht sagen, dass man das so pauschal sagen kann, dass er ein Verlierer der ersten Saisonphase ist. Wenn man das so ein bisschen aufhäppelt und nochmal ein paar kleinere Segmente rausgreift, dann würde ich zum Beispiel auch sagen, ja, der Saisonbeginn war insofern harzig bei Carlos Sainz, weil er hat es in Australien rausgefeuert. Dann war in Imola der Abschuss, da hat er zwei Rennen lang nicht gepunktet, ne? Und da hat er sich im Prinzip in den Rennen aus der WM rausgefahren. Aber wenn man dann denkt, dass dann auch Charles Leclerc wieder Pech am Stiefel hatte, zweimal ausgefallen ist und dass Carlos Sainz dann in Silverstone sich auf die Hinterbeine gestellt hat, dann sein erstes Rennen gewonnen hat, jetzt in Le Castellet überragenden Speed hatte, vielleicht auch durch den neuen Antrieb, das wissen wir nicht so ganz, das ist immer ein bisschen schwierig zu quantifizieren, aber der hatte ein ausgezeichnetes Wochenende. Der hätte um die Pole kämpfen können, das sagt er selber, das glaube ich aber auch, und der hätte vielleicht auch um den Sieg kämpfen können hier in diesem Rennen. Und dann tue ich mich schwer damit, ihn glasklar als Verlierer abzustempeln, weil er kann nicht für alles was. Er ist natürlich auch abhängig von dem, was sein Team produziert. Und das war halt nun mal nicht immer erste Sahne, sondern das war halt meist auch irgendwie so, man wurstelt sich halt so durch und es geht meistens schlecht aus. Grundsätzlich lässt er seinen Speed auch immer mal wieder aufblitzen. Also so glasklar als Verlierer sehe ich ihn nicht, zumal der Abstand in der WM immer noch so in dem Rahmen ist, da muss es nur einmal hin und her gehen im Sinne von vielleicht ein Ausfall auf der anderen Seite der Garage und er ist wieder dran. Also ich gehe mit insofern, dass der Saisonstart die ersten paar Rennen nicht gut waren und wenn man die Ferrari-Tugenden von vergangenen Jahrzehnten aufgegriffen hätte, dann hätte man da schon gesagt, alles klar, Carlos, du darfst jetzt noch ein bisschen mittun, aber der Charles ist jetzt die Nummer eins. Das ist nicht passiert. Insofern sieht auch Ferrari in Carlos Sainz nicht den Nummer zwei Fahrer oder den Verlierer. Und ja, die Zeit wird zeigen, ob das richtig war oder nicht. Aber so glasklar abschreiben tue ich ihn tatsächlich nicht. Und das ist übrigens auch, vielleicht kann ich da noch kurz die Brücke schlagen, ein bisschen ähnlich bei Sergio Perez. Der hat ja auch sehr gut angefangen, ist unheimlich dicht dran gewesen an Max Verstappen, war teilweise davor. Bis Monaco lief alles prima, ne? Und dann auf einmal ist wie der Faden durchgeschnitten. Dann kamen ein paar Updates ins Auto und auf einmal fährt der Perez wieder eine Sekunde dahinter oder 8 Zehntel im Qualifying, kann im Rennen auch nicht mehr mithalten. Das ist wie wirklich, als wäre da irgendwas durchgeschnitten, als wäre diese Phase, die er da gehabt hat, wo man echt das Gefühl hatte, Mensch, die neuen Autos, die Generation hier 2022, die passt dem Perez, der Verstappen war vielleicht auch noch nicht so selbstsicher, wie er sich aktuell gibt nach seinem 7. Saisonsieg. Ne? Da hat irgendwie sehr vieles gestimmt im Umfeld von Sergio Perez und auf einmal ist das nicht mehr so da. Jetzt kann man sich auch überlegen, die ersten 5, 6, 7 Rennen, da hätte ich gesagt, der Perez ist auf jeden Fall ein Gewinner, eine positive Überraschung in dieser Saison. Und wenn du jetzt 3, 4, 5 Rennen weiter später nochmal schaust, dann bist fast wieder der Meinung, naja, eigentlich ist er doch eher ein Verlierer, weil es ist eigentlich alles beim Alten. Also ich finde unheimlich schwierig da angesichts dessen, was das für eine Dynamik drin ist, wie es da hoch und runter geht bei den Formkurven, da zu sagen, das ist jetzt Fisch oder Fleisch, weil es ist irgendwas zwischendrin und es oszilliert halt passenderweise wie zum Bouncing, ne, von einer Seite auf die andere, so ein bisschen bei manchen Kandidaten. Schwierig. Also bei Sainz, bei Perez finde ich, ist es beides. Beides drin. Die haben überrascht, weil sie manchmal herausragenden Speed haben und auch wieder nicht so überzeugt, weil es manchmal halt grundschlecht war.
Ja, Christian hat ja Sergio Perez sogar zu seinem Gewinner der ersten Saisonhälfte gemacht in der letzten Ausgabe. Allerdings dann auch ihn ganz oben genannt bei den Fahrern, die ja das meiste Potenzial zum, in Anführungszeichen, Abstinken der zweiten Saisonhälfte haben. Also ja, kann man weiter gespannt sein, wie das dann auch mit der Entwicklung des Autos aussieht etc. Stefan, nochmal Anschlussfrage an dich. Ich war so ein bisschen überrascht, dass Williams als Team nicht öfter genannt wurde bei den Verlierern jetzt wieder. Ich meine, das Fahrer-Line-up, wir haben ja auch über Alex Albon eben schon gesprochen, an sich zählt sicher mit zu den Schwächsten, wenn man das ganze Feld betrachtet. Aber von der Performance her gab es 2021 ja zumindest doch vereinzelte Lichtblicke. Und man hatte ja auch viel auf 2022 ausgerichtet. Ist für dich Williams auch ein Verlierer oder sagst du eigentlich, hast du auch gar nichts anderes erwartet zwingend für diese Saison?
Nee, ich sehe Williams schon ganz klar als Verlierer. Also ich finde mit Jost Capito als Teamchef, da kam ja schon auch merklich frischer Wind rein. Der hat die ganze Sache sympathisch und nett aufgestellt und man hat schon den Eindruck gehabt, da kommt jetzt tatsächlich auch ein anderer Zug rein. Natürlich hat man sich bei Williams insofern mit Albon verstärkt. Ja, das ist einer, der ähnlich es versteht wie George Russell, mal auch ein bisschen mehr rauszuholen, als vielleicht drin ist. Deswegen ist er auch ein paar Mal in die Punkte gefahren. Bei Williams muss man allerdings auch sagen, wer halt den zweiten Cockpit auf Latifi setzt, der will vielleicht auch nicht unbedingt dann die ganz großen Ergebnisse einfahren. Ne? Das ist halt leider so, dass sie sich an Latifi gebunden haben, noch bis einschließlich dieses Jahr. Und das hilft dem Team, glaube ich, nicht unbedingt nach vorne zu kommen. Der ist fahrerisch einfach auch, naja, jetzt nicht so die Granate, ne? Und deswegen, darf man, glaube ich, das schon auch so ein bisschen hinterfragen, wie die strategische Ausrichtung da gewesen ist. Und man sieht es, glaube ich, auch an Williams, an diesem FW44, wie groß die Not eigentlich ist. Weil schaut euch das Auto an, wie es vorgestellt wurde, da war es recht dunkelblau, jetzt ist es mehrheitlich schwarz. Und das zeigt so ein bisschen, dass die am Anfang des Jahres doch recht daneben gelegen sind, was Gewicht angeht. Jeder hat da irgendwo ein Problem gehabt. Ja, man muss die anderen Autos auch anschauen, da ist auch deutlich mehr schwarz zu sehen, also es ist reine Kohlefaser, als das, was dann vorgestellt worden ist. Aber bei Williams, glaube ich, ist es extrem. Und ich hatte mir tatsächlich mehr versprochen, mehr eine Konsolidierung dessen, was sie halt in der vergangenen Saison gezeigt haben. Da war phasenweise wirklich der Speed einfach vorhanden. Da hat man phasenweise ja sogar Latifi in den Punkten gesehen. Und alleine das muss ja schon zeigen, da war irgendwas schon recht richtig. Aber wenn du wie Williams eigentlich hinterherfährst und ähnlich wie Ferrari die Saison abschenken kannst, zu sagen für 2022, dann ist das, was wir jetzt aktuell sehen, halt irgendwo nicht ausreichend. Und das gegen Gegner, die eigentlich im vergangenen Jahr schwächer aufgestellt waren. Da denke ich zum Beispiel an Alfa Romeo, da denke ich auch an Haas. Und vor allem denke ich da an Haas, die einfach auch das ganze Auto bisher nicht weiterentwickelt haben. Und eigentlich mit einer Kiste fahren, die wie bei den Testfahrten unterwegs ist, dann ist das, was bei Williams passiert, schlichtweg zu wenig. Wenn ich vorher Alpine gelobt habe, dass die ständig entwickeln und tun und machen, ja, bei Williams gibt es auch hin und wieder neue Teile, aber da hat man irgendwo den Eindruck, bringt halt nichts. Es ist in der Formel 1 ja auch irgendwo relativ, ne? Ein bewegliches Ziel, wie es die Ingenieure immer so schön schreiben, weil es kommt immer darauf an, wie sehr steigerst du dich und wie sehr steigern sich die anderen, mache ich dann Fortschritt oder nicht. Aber bei Williams hat man den Eindruck, da kommt technisch irgendwo zu wenig. Auch Aston Martin ist jetzt da kein großer Überflieger, finde ich. Aber andere Teams haben es gezeigt, es kann gehen. Und ich hatte mir von Williams mehr versprochen. Da hat man sehr viel Personal ausgetauscht, da hat Jos Capito sehr viel seiner ehemaligen VW-Weggefährten aus der Rallye-WM-Zeit nachgeholt, ne? Und hat da wirklich dafür gesorgt, dass diese Anlagen, dass diese Struktur im Team neu, frisch besetzt ist. Vielleicht brauchen die Herrschaften noch ein bisschen länger Einarbeitungszeit. Vielleicht muss sich dieses neue System unter Capito noch besser einspielen. Aber die Frage ist halt dann, wie lange kann man sich dann sowas leisten? Ne? Der Name Williams ist ein Prominenter in der Formel 1, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, dass du halt mit irgendwas Werbung machen kannst in eigener Sache. Und das gelingt Williams gerade nicht. Und wir sehen auch, das Williams-Auto ist halt jetzt nicht voll mit Sponsoren-Stickern oder so. Ne? Und deswegen habe ich inzwischen fast schon wieder ein bisschen Sorge, dass es halt vielleicht diese tolle Mission vom Revival von Williams unter neuen Besitzern doch nicht so ganz erfolgreich verläuft, wie man sich es vielleicht ausgemalt hat. Also ich habe eher den Eindruck, das wird noch ein ganz schön hartes Jahr für Williams, weil so viele Chancen, dass man da vielleicht mal noch einen Glanzpunkt setzen kann, die sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Auch Latifi wurde übrigens als Verlierer mitgewählt. Ich möchte auch keinen außen vor lassen, deshalb sei auch nochmal erwähnt, dass auch AlphaTauri und McLaren als Teams, Lando Norris aufgrund des Autos allerdings nur und Gasly und Schumacher auch noch als Verlierer genannt wurden. Und letzter Fahrer für heute, bevor wir dann zum Umgang kommen, Kevin. Es geht um Esteban Ocon. Das fand ich ganz interessant. Er war nämlich sowohl auf der Gewinner- als auch auf der Verliererliste zu finden. Als Gewinner hat ihn beispielsweise Jason auf Twitter oder auch Patrick auf Facebook gesehen. Bei Thomas Love auf Twitter war er allerdings auf der Verliererseite zu finden. Was machen wir jetzt damit? Welcher Seite würdest du ihn eher zu sortieren?
Boah, ist eine gute Frage. Also einerseits kann man sagen, ich finde ganz Alpine ist schon ein Gewinnerteam in diesem Jahr, bislang, weil die schon einen guten Schritt gemacht haben und offensichtlich dieser Split-Turbo auch ganz gut funktioniert, den sie da jetzt drin haben. Wenn man natürlich jetzt dieses Teamduell gegen Fernando Alonso sieht und Fernando Alonsos Pleitenpech und Pannen so ein bisschen aufrechnet wieder, dann wäre Ocon sicherlich nicht so gut dastehend. Und deswegen, boah, es ist, finde ich, so das perfekte Beispiel für einen Fahrer, der weder Gewinner noch Verlierer ist. Weil,
ja, auch okay.
Ja, weil der ist so, also ist ja eh so. Esteban Ocon ist ja da. Ja, und mehr auch nicht. Also ist jetzt kein Fahrer, wo ich sage, da würde ich jetzt nachweinen, wenn der nicht da wäre. Ist aber auch kein Fahrer, wo ich sage, der hätte es überhaupt nicht verdient, Formel 1 zu fahren. Und genauso ist er auch. Also alle achten ja auch mehr auf Alonso. Und alle schauen auch mehr auf das, was Fernando Alonso macht. Und Esteban Ocon fährt dann halt als Franzose im französischen Team französisches Auto. Und fährt das auch erfolgreich. Aber, boah, also ich glaube, das ist tatsächlich der Fahrer, wo ich sagen würde, der ist so irgendwo dazwischen. Ja.
Ja, würde ich in der Tat sogar mitgehen. Ich würde es auch sagen, leistungstechnisch ist zwar noch Luft nach oben, aber wenn man andererseits die Formel 1 als Ergebnissport betrachtet, ist er eigentlich in einer guten Situation. Ich meine, in der Fahrer-WM steht er nach wie vor seinem Teamkollegen, der ja eben immerhin Fernando Alonso heißt, und er hat einen langfristigen Vertrag in der Tasche. Also ja, eigentlich gar keine so schlechte Position, muss man sagen. Und Esteban Ocon beschert uns zugleich auch noch eine super Überleitung, denn wir wollen dieses Gewinner-Verlierer-Thema jetzt mal abschließen damit und nochmal schnell auf das anstehende Rennen in Ungarn blicken, das Esteban Ocon ja in bester Erinnerung haben dürfte, denn er hat dort im vergangenen Jahr seinen ersten und bislang auch einzigen Sieg in der Formel 1 geholt, nachdem Valtteri Bottas ja mit seiner Bowling-Aktion zu Beginn für ein Chaos-Rennen gesorgt hat. Und auch Ungarn bzw. das Rennen dort ist ja durchaus dafür bekannt, dass es da auch mal heiß hergeht, zumindest was die Temperaturen angeht. Kevin, was glaubst du, woran wird ankommen am kommenden Wochenende und wem traust du da ein gutes Ergebnis zu?
Also erstmal wird es aufs Wetter ankommen tatsächlich. Also wird es wirklich trocken bleiben? Das ist so ein bisschen wackelig gerade. Also gerade für den Samstag ist wohl Regen gemeldet. Sonntag ist man sich noch unsicher von den Wettermodellen. Also wir werden das im Auge behalten. Und dann kommt sicherlich darauf an, welches Team mit diesem besonderen Streckenlayout am besten zurechtkommt. Also es ist kein hyperschneller Kurs, es sind eher langsame Kurven. Überholen ist schwierig, ist aber möglich, meiner Meinung nach. Mit diesen neuen Autos offensichtlich das Hinterherfahren besser funktioniert. Dann kannst du den Fahrer vor dir zu Fehlern treiben. Also das könnte schon ein bisschen spannender werden, als es noch die letzten Jahre war, obwohl wir ja uns noch an das Bowling-Abenteuer von Valtteri Bottas erinnern. Und wenn es regnet beim Start, dieser abfallenden ersten Kurve, kann es natürlich wieder passieren. Also ich schätze es so ein, dass Ferrari im Grunde genommen als Favorit hingehen müsste, weil mit der Traktion, die sie haben, eigentlich alles dafür spricht, dass sie Top-Favorit sind. So. Dann ist das Ferrari. Kann einfach zu viel passieren. Ja? Und deswegen kommt es für Red Bull und Mercedes. Und ich würde Mercedes tatsächlich mal nicht abschreiben wollen an diesem Wochenende, weil viele sagen ja immer, Ungarn und Mercedes, das passt nicht. Ich glaube, die letzten 6 Jahre hat gefühlt 4-mal Lewis Hamilton gewonnen, wenn nicht sogar wirklich. Und ich würde sie auch dieses Jahr nicht abschreiben, weil ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass dieses Auto vom Konzept so anders ist als die anderen, dass das auf so einer Anti-Strecke in Anführungsstrichen wie Ungarn plötzlich ganz gut funktioniert. Das bedeutet nicht, dass Mercedes jetzt um den Sieg akut mitfährt, aber in der Lage sein könnte, zu ärgern. Und das ist natürlich was, das können weder Ferrari noch Red Bull gebrauchen. So, das ist meine Einschätzung. Was man daraus macht, das werden wir halt alles erst am Wochenende sehen. Aber so von meinem Grundgefühl, Ferraris Favorit, dann Red Bull, aber Mercedes auf keinen Fall abschreiben.
Okay. Ja, Mercedes kann dann auf jeden Fall vom Glück sprechen, sollten sie das Bouncing wirklich im Griff haben bei der Buckelpiste da. Aber wäre natürlich schön, wenn die vielleicht für eine kleine Überraschung doch mal wieder sorgen könnten. Qualifying wird dennoch sicherlich wichtig bleiben. Für Sebastian Vettel vielleicht eher weniger gute Nachrichten, wenn man sich die vergangenen Wochen so anschaut. Dennoch, wir erinnern uns, Stefan, auch er konnte ja im vergangenen Jahr von dem Chaos profitieren und sogar mit um den Sieg kämpfen. Am Ende war es dann vorläufig der zweite Platz, dem dann allerdings kurz nach dem Rennen aberkannt wurde, weil er eben nicht mehr die notwendige Benzinprobe abgeben konnte. Was glaubst du, wie wichtig wäre es für ihn jetzt nochmal mit einem guten Ergebnis in die Sommerpause zu gehen? Weil es ist ja jetzt auch genau die Zeit, wo dann doch die Vertragsgespräche nochmal intensiver werden.
Das ist ganz genau der Punkt, Sophie. Ich glaube, bei Sebastian Vettel und bei all denen, die für nächstes Jahr noch nichts haben, du willst dich jetzt erstens selber persönlich verabschieden in die Sommerpause mit einem guten Ergebnis, ne? Du bist immer nur so gut wie dein letztes Rennen. Wenn du das in die Verhandlungsposition mit einbringen kannst, umso besser. Und ich glaube aber auch, gerade bei Sebastian Vettel, der wird ganz genau drauf schauen, was tut sich bei Aston Martin, weil das haben beide Seiten ja betont. Also Sebastian Vettel hat gesagt, ich will sehen, dass es da vorangeht, und auch Mike Krack als Teamchef hat schon gesagt, wir wollen dem Sebastian Vettel was bieten, wir wollen dem zeigen, dass wir es hinkriegen. Und ganz ehrlich, was soll der Vettel noch ein drittes Jahr da hinten rumgurken? Also der Fortschritt bei Aston Martin hat sich bisher in überschaubaren Grenzen gehalten, glaube ich, kann man durchaus so behaupten. Die sind natürlich insofern von der Corona-Krise auch betroffen, weil die neue Fabrik, glaube ich, inzwischen hätte schon laufen sollen. Das tut sie aber nicht. Insofern verschieben sich die großen Aston Martin-Pläne auch ein bisschen nach hinten. Aber ganz grundsätzlich ist es einfach zu wenig. Für die Ansprüche, mit denen sie angetreten sind, fährt man da meilenweit hinterher. Und da bin ich persönlich gespannt, welche Anzeichen Sebastian Vettel gerne hätte und was Aston Martin Vettel gerne zeigen würde, damit man sich einigt für nächstes Jahr. Also mir ist es irgendwie ein bisschen schleierhaft, was für ein Kaninchen die jetzt aus dem Hut zaubern sollen, damit der Vettel sagt, ja, alles klar, okay, das machen wir nochmal für ein oder zwei Jahre. Weil, ich meine, jetzt kennt er die Vorgehensweise von Aston Martin. Er weiß, die wissen jetzt auch eine Regeländerung nicht unbedingt so umzusetzen, dass es hinkommt. Und die jüngere Geschichte von diesem Team, das ja auch mal Racing Point war, weiß ich nicht, überzeugt mich jetzt nicht so sehr, dass ich sage, ja, klar, technisch ist das alles einwandfrei, das läuft schon, die brauchen nur ein bisschen Zeit, dann kriegen die alles glatt gebügelt. Weiß ich nicht. Also da bin ich sehr gespannt, was uns Sebastian Vettel in Ungarn vielleicht sagen wird. Vielleicht wird er auch da nochmal gar nichts sagen und vielleicht frühestens in Spa dann am Ende der Sommerpause, was er da für Eindrücke gewonnen hat. Aber ich glaube auch, dass es jetzt nochmal darum geht, diese Updates, die Aston Martin auch nochmal gebracht hat, die zum Arbeiten zu kriegen. Und wenn das funktioniert und man im Qualifying zumindest mal so halbwegs in Richtung Top 10 kommt, das muss ja nicht sofort Q3 sein, ne? Es kann ja auch einfach mal sein für Aston Martin, dass man konstant Q2-Plätze belegt, vielleicht mal auf P12, P13 landet. Und die Rennperformance ist nicht grundsätzlich verkehrt. Da sieht man immer wieder, der Stroll und der Vettel, die fahren dann noch vor auf die niedrigen Punkteplätze. Das ist schon in Ordnung grundsätzlich. Wenn die jetzt noch ein bisschen weiter vorne starten, dann können die das so ähnlich hinkriegen wie andere Teams, dass sie halt wirklich Woche für Woche in der Region auftauchen. Und ich glaube, das ist das Minimum, was Sebastian Vettel sehen will. Aber brauchen wir uns nichts vormachen, das ist trotzdem immer noch zu wenig. Wenn Aston Martin nicht die Aussicht hat, dass es nächstes Jahr so in Richtung Alpine geht zum Beispiel, dann bräuchte sich das der Vettel echt nicht antun. Also warum denn, ne?
Ja, also ich muss auch sagen, ich tue mich da auch sehr schwer mit einer Prognose aktuell. Vielleicht fällt uns die Prognose leichter, wenn wir uns mit dem Rennergebnis beschäftigen. Das fehlt uns jetzt natürlich nämlich noch. Ihr da draußen könnt auch gern eure Einschätzungen abgeben, wie jede Woche. Wir posten unsere Tipps ja auch immer vor dem Rennwochenende auf unseren Social-Media-Plattformen. Wir sind da auf Instagram, Twitter und Facebook vertreten. Also da gern mal vorbeischauen. Das gilt natürlich genauso auch für unsere privaten Accounts. Stefan ist auf Twitter zu finden unter @stefan_ehlen. Da gibt es an den Rennwochenenden noch wirklich immer viel zu lesen und zu diskutieren und auch Abstimmungen, an denen ihr immer mal wieder teilnehmen könnt. Und ja, auch bei Kevin gibt es natürlich immer viel zu sehen. Kevin findet ihr unter @kevin_scheuren. Und bei dem gibt es ja am kommenden Wochenende vielleicht auch so ein bisschen Paddock-Gossip, ja, weil Kevin feiert ja seine Paddock-Premiere in Ungarn. Das könnt ihr euch also ja auch sehr gerne reinziehen, was dann da vielleicht von der Seite kommt. Und mir könnt ihr unter @sophieaffelt folgen, wenn ihr Lust habt, auch wenn es da ja solche Inhalte nicht gibt, aber vorbeischauen könnt ihr trotzdem, wenn ihr Bock habt. Und ja, jetzt sind aber Kevin und Stefan erstmal dran. Ihr kennt das Spiel, Top 3, Pole Position. Das Team, das Best of the Rest wird und den Fahrer, der die rote Laterne holt, hätte ich gerne. Und Kevin, du darfst beginnen heute.
Okay, dann lege ich mal los mit der Pole Position. Die holt sich Charles Leclerc. Der gewinnt auch das Rennen. Also ich glaube, dass er es schaffen wird. Ich hoffe, dass alles hält. Ich hoffe, dass er sein Nervenkostüm hält und möchte ihm das Vertrauen einfach auch schenken. Allerdings wird Max Verstappen Zweiter und Carlos Sainz wird Dritter. Also der Punktegewinn wird jetzt nicht so immens sein, aber trotzdem Sieg für Ferrari, Sieg für Leclerc. Best of the rest sage ich McLaren und letzter gewerteter Fahrer wird Yuki Tsunoda.
Okay, Stefan, was denkst du?
Ich habe jetzt nicht alles im Kopf behalten, welche Reihenfolge was zu nennen ist, aber Paul sage ich Carlos Sainz. Ich glaube, der hat einen Lauf, der könnte noch was zeigen. Dann Top 3 war, glaube ich, das nächste. Ich glaube auch, der Sainz gewinnt das Rennen. Ich tippe den Leclerc auf Platz 2 und Verstappen auf 3.
Das sind genau meine Tipps, mal gucken.
Aber, mal weiter. Aber Team Order, also glaubt ihr das wirklich, dass Carlos Sainz jetzt noch gewinnen dürfte? Also jetzt mal im Ernst, wenn es so wäre.
A Pläne B.
Stefan, ja. Best of the rest und letzter noch, ne?
Best of the rest in Budapest. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, uns Alonso. Uns Alonso wird Best of the rest und der letzte klassierte Fahrer. Ah, tough. One new show.
Okay, das wäre in der Tat das Einzige, was ich anders hätte. Da habe ich dann nämlich doch Mick Schumacher genommen. Ja, ansonsten würde ich in der Tat gleich bleiben, auch wenn es jetzt ziemlich langweilig ist. Aber wir werden sehen. Vielleicht Carlos Sainz wird sich freuen, wenn es klappt, sagen wir es mal so. Wie es wirklich aussehen wird, das seht ihr dann am kommenden Wochenende. Kevin, eure Livestreams laufen ganz normal auch, wenn ihr vor Ort seid, abends immer?
Das ist der Plan. Also wir müssen noch genau gucken, wo wir sein werden. Aber unser Plan sieht vor, dass wir ganz normal auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de unsere Livestreams machen, vielleicht ja sogar auf dem Campingplatz bei einem von euch. Also wenn ihr vor Ort seid, ich weiß ja, dass einige von euch da sein werden, Vielleicht kriegen wir das ja mal einen Abend hin, dann von vor eurem Zelt den Stream zu machen. Fänden wir echt cool. Also dann das eine oder andere Bierchen vielleicht noch mit euch zu trinken. Also schreibt uns am besten eine DM oder wenn ihr in der Telegram-Gruppe seid, dann schreibt mir am besten privat. Dann kriegen wir das bestimmt hin, dass wir uns da mal treffen und vielleicht sogar den Stream dann bei euch vor der Zelttür machen.
Und Watchalong, ist das auch wieder geplant oder fällt das Essen aus?
Nee, Watchalong wird es wieder geben am Sonntag. Das werden Daniel Windolf und unser Kollege Norman Fischer machen. Der springt für mich ein. Er muss sich mal warm sprechen, weil in Spa muss er auch einspringen. Da sind wir ja auch alle vor Ort. Also mich werdet ihr erst wieder zum Rennen in Sandford im Watchalong sehen. Aber ich bin mir sicher, Daniel und Norman, die werden das super machen. Und das Programm und das Format da weiter vorantreiben. Vielen Dank auch nochmal an alle HörerInnen, die sich das angeguckt haben am Sonntag. Es hat uns extrem viel Spaß gemacht. Die Resonanz war super, das Feedback war klasse und das motiviert uns richtig, da weiterzumachen. Und ja, generell ist der YouTube-Kanal von Formel1.de, glaube ich, also Podcast, Starting Grid abonnieren, überall, wo ihr könnt, bewerten, überall, wo ihr könnt. Und YouTube ist eure Top-Adresse, Formel1.de. Da gibt es den besten Formel-1-Content, den man sich wünschen kann. Und immer wieder neue Formate, Elends Extraschicht, ja, jetzt seit dieser Woche auch, wo Stefan kuriose Fakten des Wochenendes auspackt und die ein bisschen einordnet. Also da gibt es Content, Content, Content. Und ich bin mir sicher, Sophie, werden wir auf kurz oder lang auch auf diesem Kanal sehen.
Ich hätte nichts dagegen, sagen wir es mal so. Und da also auf jeden Fall vorbeischauen, die Glocke aktivieren, ganz wichtig, damit ihr nichts verpasst. Und dann auch das aktuellste Video eben noch anschauen, was Stefan und Kevin dann heute Morgen aus unserer Sicht am Montag hochgeladen haben. Wenn ihr den Podcast also direkt am Mittwoch hört, ist das auf jeden Fall noch nicht verjährt. Und damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Bleibt mir eigentlich nur noch mich zu bedanken. Und zwar zunächst dann eben bei Stefan Ehlen. Ich hoffe, du hattest wieder Spaß, hier mit dabei zu sein.
Aber na klar, liebe Sophie, vielen Dank, dass ihr mich mal wieder dabei hattet als Gast. Freue mich immer, wenn ich mit euch über Formel 1 sprechen kann. War, glaube ich, eine schöne Runde wieder. Wir haben einige Fazits gezogen hier zur Saisonhälfte. Und ja, jetzt machen wir es noch einmal und dann gehen wir in die Sommerpause.
Ja, aber sehr gern. Und der Dank gilt wie immer auch Kevin Scheuren. Danke dir, Kevin.
Wenigstens bist du heute höflich. Ja, bedanke dich bei den Leuten nicht wie ich letzte Woche. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Wahrscheinlich gar keinem aufgefallen. Aber wir wussten es auf jeden Fall und Kevin hat danach auch nochmal Danke gesagt, bevor jetzt hier die Leute an Kevins Dankbarkeit zweifeln. Ja, das war mir ehrlich. Genau. Und uns hört ihr in der kommenden Woche dann wieder mit der Analyse zum großen Preis von Ungarn. Die Sessionzeiten findet ihr wie jede Woche auf unseren Social-Media-Kanälen. Genießt das Rennen nochmal, bevor es dann in die Sommerpause geht. Und wenn ihr uns noch eine Freude machen wollt, hinterlasst gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Das hilft uns natürlich sehr. Und bis dahin bleibt gesund und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.